Hallo und herzlich willkommen zum Broodcast. Wir haben heute den österreichischen Gründer Daniel Lang zu Gast. In Los Angeles hat er erfolgreich das Startup Mangomint gegründet. Mit seinem Team entwickelt er eine Plattform für Kosmetik- und Wellness-Salons. Ende letzten Jahres gab das Startup den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 13 Millionen US-Dollar bekannt. Wir blicken heute hinter die Kulissen und wollen von Daniel Lang genauer wissen, wie Fundraising in den USA funktioniert. Daniel, es freut mich, dass du zu Gast bist heute bei uns im Podcast.
Hallo, danke für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, wir wollen heute natürlich ein bisschen über die Hintergründe sprechen, bevor wir das machen. Vielleicht möchtest du mal ganz kurz vorstellen, was macht Mangomint und warum bist du in die USA gegangen? Warum hast du dich dazu entschlossen, in den USA zu gründen?
Ja, absolut, danke. Also Mangomint ganz grundsätzlich, wir sind Software für Salons und Spas, also Salon- und Spa-Betriebe, die ganz groß in diesen Bereich Wellness und Beauty reinfallen. Darunter darfst du dir vorstellen, alles von Friseursalons, Nagelstudios, Kosmetikbetriebe bis hin zu Piercing- und Tattoo-Studios. Unsere Regel sind so in der Größe typischerweise irgendwo zwischen 10 und 20 Mitarbeiter. Das heißt, die sind nicht ganz klein, sind aber jetzt noch nicht ganz groß auch. Und wir sind für die praktisch ein Operating System. Das bedeutet, alles, was die tagtäglich machen, ob es Termine buchen ist, Mitarbeiter verwalten, Zahlungen akzeptieren, Marketing, kommunizieren mit den eigenen Kunden und so weiter. Alles das passiert in unserer Plattform. Unsere Kunden zahlen uns in der Regel eine Gebühr. Das ist irgendwo in der Gegend so zwischen 400-500 Dollar pro Monat spielt sich das ab und kriegen dafür halt die cloudbasierte Software dann auch. Du hast gefragt, warum ich in den USA bin. Vielleicht hört man es ja am Dialekt schon. Ursprünglich bin ich aus Oberösterreich, aus Schärding, um genau zu sein. Habe dann mit 18 in Linz zu studieren angefangen, habe das aber sehr schnell wieder aufgegeben nach einem Jahr und dann in Linz tatsächlich eine kleine Software-Company gegründet. Wir hatten ein paar Mitarbeiter und haben Spezialsoftware gemacht, also wirklich Custom Software Development. Und das hat ein paar Jahre lang gedauert und dann ist es an einen Punkt gekommen, wo irgendwie klar war, okay, wenn wir wirklich ein cooles Startup aufziehen möchten, dann fehlt mir in Linz damals, das ist jetzt über 10 Jahre aus, das war 2010, 2011, damals war diese Infrastruktur noch nicht so ausgebaut, da war irgendwie klar, okay, da musst du irgendwie größer denken und wahrscheinlich in die USA. Und das hat sich dann ganz gut ergeben, also ich habe dann über das Netzwerk jemanden kennengelernt, ein Österreicher ebenfalls, der bereits im Silicon Valley ein Startup hatte. Und da bin ich dann dazugestoßen, ganz normal als Mitarbeiter und habe dann dort 3 Jahre lang als Chief Product Officer verbracht. Und ja, das war so der kurze Background und dann 2015 oder 2016 eigentlich habe ich das verlassen und dann ist es losgegangen.
Dann ist es losgegangen. Ihr habt es dann auch gegründet. Vielleicht, wenn du da ein bisschen zurückblickst, was waren da so die Learnings der ersten Stunde? Vor allem, wenn man dann auch in den USA vielleicht mit einem anderen Startup-Ökosystem auch in Verbindung steht.
Absolut. Also ich habe es ja in Österreich auch gemacht und in Österreich waren es 2 Companies, dadurch habe ich ein bisschen einen Vergleich. Wobei, wie gesagt, ja nicht mehr ganz so aktuell sein kann. Da hat sich viel getan in Österreich, was man so hört. Aber so ganz grundsätzlich würde ich sagen, dieser Mythos, der immer erzählt wird, dass die Bürokratie nicht existiert, das kann ich so nicht bestätigen, das stimmt nicht. Tatsächlich braucht man von Anfang an Lawyers und sehr viel Paperwork und so weiter, um das in die Gänge zu kriegen. Aber der Riesenunterschied ist eher so die Mentalität der Mitarbeiter, die man findet, auch ganz am Anfang. Da gibt es einfach sehr viel Energie, sehr viel Drang, ja, Dinge zu tun. Und das habe ich am meisten gespürt, so jetzt als Contrast zu dem, was ich zuvor in Linz erlebt hatte. Mhm. Ja, so ist es gestartet.
Es ist auch eine andere Kultur wahrscheinlich. Hast du da vielleicht auch ein Beispiel für uns? Also wie ist das, wenn man da mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammentrifft und ein Startup auch mit aufbaut?
Ja, also in wie gesagt, also ich denke, dass Österreich super viele Vorteile hat und super viele Sachen hat, die wirklich toll sind. Das eine, was vielleicht in Österreich ein bisschen fehlt in diesem Startup-Denken, ist dieses gemeinsame Denken. Ich hatte in Österreich immer so ein bisschen das Gefühl, okay, das sind die Besitzer oder der Chef und dann die Mitarbeiter, zwei verschiedene Klassen. Dieses Gefühl gibt es eigentlich in Kalifornien, wo wir sind, so nicht. Also ich kenne es zumindest nicht so, da ist es wirklich tatsächlich so, wenn man ganz am Anfang ist, da wird wirklich fast rund um die Uhr gearbeitet, 7 Tage der Woche, da schaut keiner auf die Uhrzeit, wie viele Arbeitsstunden da jetzt reingehen, da wird Samstag, Sonntag am Abend, also diese Idee von Work-Life-Balance, die kenne ich eigentlich nicht, also auch alle anderen Founder, die ich hier kennengelernt habe, da war das eigentlich immer so, dass man wie eine crazy person 7 Tage die Woche arbeitet. Das bedeutet jetzt nicht, dass man ständig irgendwie vor dem Computer sitzt oder online ist, aber natürlich ist man mit dem Kopf und auch in Gesprächen immer irgendwie mit dem Business dabei. Und dieses Gemeinsame, wo dann wirklich auch nicht nur die Founders, sondern auch wirklich die Mitarbeiter dabei sind und begeistert sind und das gerne machen, das ist etwas, das mir hier schon sehr toll gefallen hat, wo du halt wirklich merkst, okay, da spürst du die Energie von den Leuten.
Da ist quasi Gründerzeitstimmung, kann man so sagen, auch im Silicon Valley. Wenn wir vielleicht auch noch ein bisschen den Vergleich zwischen Österreich und den USA uns näher ansehen, das heißt ja, in Österreich werden Startups vor allem auch in der Anfangsphase durch auch staatliche Programme, Förderungen etc. sehr gut unterstützt. Wie schaut es da vor allem in der sehr, sehr frühen Phase aus in den USA?
Also möglicherweise gibt es etwas, mir ist nichts bekannt. Ist auch kein Thema. Also wenn ich jetzt mit anderen Startup-Founders spreche hier, es gibt eigentlich dieses ganze Förderthema überhaupt nicht. Grundsätzlich gibt es ja zwei Varianten. Entweder du hast schon irgendwie mal Erfolg gehabt und dann ist es wahrscheinlich leichter, dass du von Anfang an Fundraising machen kannst. Das heißt, du hast entweder schon mal ein Startup gehabt, das irgendwie Erfolg hatte, oder du warst vielleicht bei einer großen Company in einer wichtigen Position und hast diese Netzwerke schon. Und dann kannst du tatsächlich so starten. Oder die zweite Variante, die wir zwangsweise nehmen mussten, ist dadurch, dass wir halt hier in Kalifornien noch keine Credentials hatten, war der einzige Weg zu sagen, okay, am Anfang finanzierst du dich wirklich über Friends and Family. Da war auch tatsächlich das österreichische Netzwerk sehr hilfreich, also die Startup 300 in Linz waren da wirklich toll, waren von ganz Anfang an dabei mit Investitionen, auch sehr viel Advice und so weiter. Big Shoutout zum Michael Eisler und Bernhard Lehner, die wirklich von ganz Anfang 2017 aus Österreich sofort investiert haben. Und dann ist es meistens ohnehin so, wenn du irgendwie mal ein paar Leute hast, die Confidence zeigen und sagen, ja, das wird was, das ist cool. Dann geht's auch einfacher, dann sammelt man schnell einmal irgendwie 25.000, $50.000 Tickets ein und dann kommt man auch in die Gänge. Aber so in Richtung Förderung gab's eigentlich bei uns gar nicht, also ist mir auch nicht bekannt.
Aber man kann schon bestehende Netzwerke auch nutzen.
Absolut, ja.
Hast du da vielleicht auch einen Tipp für Gründerinnen und Gründer, die überlegen, in die USA zu expandieren mit ihren Startup oder ihren Geschäftsmodellen?
Ja, also ein großer Fehler, den ich oft sehe, aus meiner Sicht zumindest ein Fehler, wenn Gründer hierher kommen das erste Mal, die vielleicht in Europa Erfolg hatten und darüber nachdenken, in die USA zu expandieren. Meiner Meinung nach ein Fehler ist es, wenn man hierher kommt, 2 Wochen in Kalifornien die Küste rauf und runter fährt und das Ganze sehr transactional sieht, sehr transaktionell sieht und nicht wirklich daran interessiert ist, eine Relationship aufzubauen. Und man muss sich vorstellen, wenn man hier in LA oder in San Francisco ist, dann gibt es ja Unmengen an Founders. Also es gibt ja keine Shortage von Leuten, die mich täglich anschreiben und irgendwas wollen. Und dann ist es immer super erfrischend eigentlich, wenn jemand kommt, der nicht sofort sagt, okay, wen kannst du mir introducen, welche Connections kannst du mir aufstellen, sondern einfach nur mal eine Relationship aufbauen. Und ich denke, dieses langfristige Denken, Relationships aufbauen, kann man tatsächlich als Tipp mitnehmen, vielleicht schon ein bisschen früher hier andenken, anknüpfen und auch schauen, okay, was kann ich dazu beitragen? Es gibt, glaube ich, schon sehr viele Startups auch hier in Kalifornien, die es spannend finden würden, mal so eine europäische Perspektive zu sehen. Und wenn man jetzt vielleicht in Wien oder in Linz sitzt und sich denkt, ja, was kann ich dem Startup in San Francisco bieten? Na, im Moment, also eigentlich schon. Du kannst da sagen, hey, ich kann dir vielleicht irgendwie dabei helfen, den Markt hier in Europa zu verstehen. Vielleicht denkst du darüber nach, in den kommenden Jahren hier zu starten. Und ich denke, dass man da schon sehr, sehr gut eigentlich miteinander kooperieren könnte.
Sehr spannend.
Also das ist ein taktischer Tipp.
Taktischer Tipp, den nehmen wir mal mit. Danke vielmals dafür. Du hast jetzt auch angesprochen Markt. Ja, ihr wollt in den USA natürlich expandieren, aber nicht nur. Ihr habt es auch angekündigt, auch in Europa diese SAS-Lösung anzubieten.
Absolut.
Was habt ihr da vor?
Ja, also grundsätzlich gibt es ja Salons und Spas auf der ganzen Welt. Und USA und Kanada sind unsere zwei Märkte, wo wir jetzt sind. Wir sind definitiv noch nicht weit davon entfernt, wirklich Marktpenetration hier zu erreichen. Aber gleichzeitig haben wir sehr viel Inbound-Anfragen auf unserer Webseite aus der ganzen Welt. Und es vergeht keine einzige Woche, wo wir nicht mindestens 5 Anfragen aus irgendwelchen europäischen Ländern bekommen. Und den Leuten halt sagen müssen, okay, leider haben wir noch nichts. Und diese Anzahl wird halt immer mehr. Und it's obvious, dass wir irgendwann in Europa starten werden. Es ist nur eine Frage von wann genau. Und aus meiner Sicht ist es halt wirklich wichtig, das authentisch zu machen, denn den Markt wirklich zu verstehen, vor Ort Leute zu haben, die nicht nur die Sprache sprechen, sondern auch wirklich die Kultur erklären können und so weiter. Und als Österreicher, wir haben 2 Co-Founder, habe ich noch, eine davon ist auch aus Österreich, haben wir natürlich einen riesen Vorteil, insofern, dass wir Österreich nutzen können, um da wirklich so ein Beachhead für Europa aufzubauen. Das heißt jetzt nicht sofort, dass wir in Österreich als Markt starten, aber was es wahrscheinlich bedeutet, ist, dass wir mal in Österreich jetzt vielleicht dieses Jahr 5 bis 10 Mitarbeiter einstellen. Und dann wirklich mal so ein Kernteam aufbauen, das vielleicht den englischsprachigen europäischen Markt bedient, so als Start, weil das ist noch einfacher. Und dann im nächsten Schritt vielleicht 2024, vielleicht auch erst 2025 in den deutschsprachigen Ländern startet. Also das ist so diese längerfristige Vision. Aber jetzt geht es wirklich darum, mal die ersten 5 bis 10 Leute, die wirklich cool sind, die Drive haben, die Ambition haben, die wirklich was machen wollen, zu finden. Und ja, da sind wir gerade auf der Suche. Also falls jemand zuhört und sich denkt, wow, das klingt irgendwie spannend, wir haben auf jeden Fall Großes vor. Unser Ziel ist, Number One globally zu werden. Und insofern ist Europa auf jeden Fall ein großes Thema.
Also ihr habt es ja schon angekündigt, ihr plant da auch eventuell noch ein Büro in Wien zu eröffnen.
Genau, wir haben tatsächlich schon eins.
Ein Büro in Wien.
Okay. Ja, genau, in Wien und in Linz eigentlich. Also wir haben 2 Leute jetzt.
2 Leute in Linz. Ist auch sehr spannend, dass ein US-Startup dann natürlich auch Österreich auswählt für eventuell auch dann die weitere Europa-Expansion. Wie siehst du da Österreich so als Art Brückenkopf?
Ja, absolut. Also wir sind sehr begeistert eigentlich von Österreich. Hat jetzt super viele Vorteile, hohe Lebensqualität, gute Infrastruktur, gute Ausbildung der Leute. Also das sind sehr viele tolle Sachen eigentlich, die für den Standort sprechen. Wir schicken jetzt tatsächlich im April einen von unseren 2 Support Leads, die ist aktuell in New York, die zieht um nach Österreich und spricht kein Wort Deutsch bis jetzt, also hat gerade angefangen Deutsch zu lernen und die zieht nach Wien und da geht es eben wirklich darum zu sagen, okay, was ist eigentlich ein attraktiver Ort, wo wir unsere US-Mitarbeiter entsenden können, damit da auch wirklich diese Kommunikation stimmt und das funktioniert natürlich nur, wenn das irgendwie attraktiv ist und Österreich ist ja cool zum Leben dort auch.
Definitiv. Ihr werdet jetzt auch eure Teams weiter aufbauen. Großes Thema da ist natürlich der Fachkräftemangel. Wenn wir jetzt auch wieder diesen Vergleich USA, Europa, Österreich heranziehen, ist dieser Fachkräftemangel vor Ort auch im Silicon Valley auch so hart?
Also das ist ein großer Umschwung gerade. Also wir haben ja letztes Jahr, das hast du ja vorhin schon angeschnitten, ja, die Series A gemacht. Und im Zuge dessen haben wir sehr viele Mitarbeiter eingestellt. Von dem her kenne ich das Thema sehr gut. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich auch nochmal verdoppeln und sehr viele Leute einstellen. Und da hat sich tatsächlich in den letzten 3 bis 5 Monaten, würde ich sagen, so in dem Zeitraum, einiges getan. Also da ist es bis wahrscheinlich so Juli, September in dieser Gegend war es brutal. Also Competition für Talent war enorm. Du konntest den Leuten nicht genug zahlen. Also gerade wenn es irgendwie im Engineering-Bereich ist es absolut insane gewesen, was die Compensation war damals. Das hat sich jetzt sehr schnell geändert. Zum einen, weil diese Kryptoblase geplatzt ist und zum anderen auch, weil es jetzt leider jetzt sehr viele Tech-Layoffs gibt und sich der Arbeitsmarkt an sich in unserer Branche sehr verändert hat. Das heißt, jetzt ist es tatsächlich wieder viel einfacher, Leute zu finden, als es noch vor 6 Monaten der Fall war. Also ich bin da zuversichtlich, dass wir uns in 2023 ein bisschen normalisieren und das Ganze wieder ein bisschen einfacher wird für kleinere Startups auch.
Also das ist durchaus eine Chance, diese Layoffs, die wir jetzt aktuell erleben im Silicon Valley für kleinere Startups.
Mhm. Absolut, also man muss sich vorstellen, nur um das ein bisschen in Perspektive zu setzen, ein Mid-Level-Engineer, jemand, der jetzt nicht 10 Jahre Erfahrung hat und super experienced ist, sondern einfach nur ein Mid-Level-Engineer, konnte halt vorher in San Francisco locker $200,000 oder vielleicht sogar mehr verdienen. Und das kommt halt dann immer von diesen Mega-Companies, von den Googles, den Facebooks der Welt. Und wenn du dann als kleiner Startup selbst mit Funding da mitspielen willst, ist es halt super schwierig, da competitive zu sein. Und sehr häufig findet man sich halt in Gesprächen, wo die Stimmung passt, alles ist cool. Nur leider bietet der Nächste halt irgendwie 50.000 mehr an im Monat, wo du halt dann als Startup gar nicht irgendwie competitive mithalten kannst. Und das wird besser. Und ich bin da sehr hoffnungsvoll eigentlich, dass diese ganzen Tech-Layoffs den Innovations-Companies, den kleineren, sehr helfen werden.
Also durchaus Chancen da für kleinere Startups, vielleicht auch ein bisschen eine Machtverschiebung, könnte man sagen. Wir wollen jetzt natürlich auch über die Series A-Runde sprechen. Da haben wir als Broadcast natürlich schon berichtet, kurz vor Weihnachten.
Ja, vielen Dank.
Verkündet, wollen auch da deine Learnings mitnehmen. Wir erleben aktuell eine Zeit, in der sich die Finanzierungslage für Startups sehr eintrübt. Ja. Wie war das jetzt bei euch beim Raisen dieser Series A-Runde? War das schon ein Thema? War das schwieriger? Was tut sich da vor allem auch in den USA? Und vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr über die Hintergründe erzählen.
Ja, absolut. Also vielleicht kurz das Kontext noch, damit die zu sehr ein bisschen verstehen, wo wir waren, als wir die Series A geraced haben. Wir hatten zuvor eine Series Seed gemacht. Das waren, ich glaube, insgesamt 1,6 oder 1,7 Millionen, irgend sowas. Und waren dann schon an einem Punkt, wo wir als Unternehmen relativ guten Cashflow hatten. Das heißt, wir haben also die Metric, die jetzt sehr populär geworden ist, letztes Jahr nicht so, ist ARR, Annual Recurring Revenue per Employee. Also was hast du fortlaufenden jährlichen Umsatz pro Mitarbeiter? Und wir waren da halt über 150.000, also in einem Bereich, wo du nicht fundraisen musst. Und mein größtes Learning von diesem ganzen Prozess war eigentlich, wenn du nicht fundraisen musst, dann ist es super einfach. Also wir haben tatsächlich binnen 2 Wochen 6 Termsheets gehabt. Wir haben kein Networking zuvor betrieben. Wir haben die Leute nicht auf irgendwelche Coffee-Dates getroffen, irgendwie, hey, wie geht's und so weiter, hier ist ein Check-in. Wir haben gar nichts von diesen Sachen gemacht. Also den ganzen Advice, den es gibt online, wie man Fundraising macht, wir haben das alles ignoriert. Mhm. Und im Endeffekt haben wir wirklich einen Prozess gestartet, einen Kalenderlink ausgeschickt, gesagt, okay, hier sind 2 Wochen. Das war mein Kalender, den habe ich komplett leer geräumt und gesagt, hier sind 2 Wochen, bitte tragt euch ein. Wir haben natürlich einen super Datenraum alles vorbereitet gehabt, aber innerhalb von 2 Wochen haben wir die Termine gehabt und eine Woche später haben wir 6 Termsheets gehabt. Und wenn wir noch weiter gemacht hätten, dann wären es wahrscheinlich noch mehr geworden, aber wir brauchten das nicht mehr. Also das Learning, wir können da gerne ins Detail gehen und wie man das taktisch angeht, aber das Overall Learning war, Fundraising erst dann zu machen, wenn man eine Company hat, wo es wirklich Sinn macht und die attraktiv ist. Und wir waren tatsächlich schon mittendrin in diesem Crash. Aber wenn die Company attraktiv ist und die Metrics alle Sinn machen, dann geht so ein Fundraising zum Teil auch sehr schnell. Also ich würde, also so als Advice, wenn mich jemand fragen würde, was ich wieder machen würde, ist warten, bis es einfach ist und nicht vorher die Zeit verschwenden mit irgendwelchen Netzwerken und so weiter, sondern wirklich auf das Business konzentrieren, das Business aufbauen und dann, wenn die Zeit kommt, einen ordentlichen Prozess zu machen.
einen ordentlichen Prozess zu machen. Und du hast jetzt auch diese Taktik angesprochen. Welche Taktik hast du da im Konkreten verfolgt oder ihr gemeinsam mit eurem Team?
Also da gibt es natürlich viele unterschiedliche Aspekte, aber ganz grundsätzlich, wenn du willst, dass der Preis stimmt, dass es die Valuation gut ist, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn es nicht nur einen Bieter gibt. Also du willst auf jeden Fall versuchen, zum einen natürlich überhaupt Investoren zu finden, die investieren wollen. Das ist das erste Kriterium. Aber dann das zweite ist, du willst so viele als möglich gleichzeitig haben, damit ein Wettbewerb entsteht und du wirklich auch Terms verhandeln kannst. Sehr häufig, wenn du nur ein, zwei Termsheets hast, hast du das Riesenproblem, dass der Investor, der VC, diktaten kann, was die Terms sind. Und du musst es halt einfach schlucken, weil du hast keine gute Alternative. Das heißt, das Allerwichtigste ist zu sagen, okay, wie kannst du den Prozess designen, um wirklich am Ende mehrere Termsheets zu haben und eine Competitive Situation herzustellen. Und aus meiner Sicht hängt das sehr viel mit Urgency zu tun. Also wie kannst du Urgency erzeugen, aber auch schauen, dass die ganze Gruppe an Investoren gleichzeitig nach vorne bewegt. Das Problem, was du haben kannst, ist, und das ist uns auch passiert, da haben wir einen Termsheet sehr früh absagen müssen, die einfach zu schnell waren. Wo wir einen Termin gemacht haben, zwei Tage später Termsheet, haben wir gesagt, okay, das ist zwar sehr nett und das ist flattering und so weiter, aber leider müssen wir das absagen, weil es war zu schnell. Das heißt, eigentlich willst du schauen, dass du eine große Gruppe an Investoren hast. Bei uns hat es gestartet mit 40, 45 Investoren. Die haben alle aufgewärmt. Zwei, drei Monate vorher gesagt, hey, wir werden Fundraising machen, das startet in diesem Monat, wollt ihr dabei sein? Und da haben wir so ein Teaser-Deck ausgeschickt, zwei, drei Slides, nur die High-Level-Figures und dann haben die schon mal Thumbs up gemacht und gesagt, cool, wir wären gern dabei. Nicht jeder, aber dann war immer die Gruppe schon kleiner, da waren es nur mehr 30. Und okay. Dann von diesen 30, bitte.
Gerne weiter, ja.
Also und von diesen 30 war es dann tatsächlich so, dass wir gesagt haben, hey, an diesem Datum, nächste Woche Montag startet es. Wir haben sehr viel investiert in einen Datenraum, haben da alles drinnen gehabt, von Billing Records bis zu Legal Documents und so weiter, anonymisiert. Also alle, nicht unsere Kunden, sondern halt die Records, aber alles anonym. Und dann tatsächlich an einem Freitag E-Mails rausgeschickt und gesagt, hier ist der Datenraum, hier ist der Calendly-Link. Das war wahrscheinlich Freitag 5 Uhr am Abend oder so. Und Samstagmittag war mein Kalender voll. Und dadurch merkst du eigentlich sehr schnell, wenn Investoren wirklich Interesse haben, dann können die auch richtig Gas geben. Also dieses Thema von wir melden uns nicht oder du musst irgendwie ein Follow-up-E-Mail machen, das kannten wir eigentlich gar nicht. Das war da völlig umgekehrt. Es war dann sogar so, dass wir in diesem Fundraising-Prozess von den Investoren beschüttet worden sind mit Geschenken. Also ich war tatsächlich in einer VIP-Suite auf der 50-Yard-Line bei einer NFL-Game bis hin zu irgendwelchen Steak-Dinners mit Geschenkskörben bei uns zu Hause. Also das war tatsächlich sehr umgedreht und ich glaube, das müsste das Ziel sein für Founder, zu sagen, okay, wie kannst du das so competitive machen, damit du wirklich die besten Terms kriegst.
Und auch diese Fear of Missing Out erzeugst, ne?
Genau, ja. Und sehr viel von dem Advice, also meine Erfahrung, wie gesagt, das ist jetzt nur ein Datenpunkt, das kann sein, dass da jeder völlig andere Erfahrungen macht, aber meine Erfahrung bisher ist so, dass sehr viel von diesem Advice, den man immer hört online, auf irgendwelchen Blogs liest und so weiter, der ist sehr getrieben von der Investorenseite, nicht unbedingt von der Founderseite. Zum Beispiel eines von den most controversial things, die wir gemacht haben, ist, wir haben in unserem Fundraising-Deck, da gab es ein Slide mit den Mitbewerbern. Und es ist ein Standard-Slide. Und einer unserer Mentoren, ein Angel-Investor, hat mir gesagt, nein, dann gib den raus. So, wie meinst du, das gibt den raus? Das ist doch ein Standard-Ding, das du brauchst. Ich sage, na, gib den raus, dann kannst du sparen für später. Nutzt es, um festzustellen, ob die Leute ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und tatsächlich war es dann so, wir haben das rausgenommen, es hat super funktioniert. Da hat es Investoren gegeben, die kannten unsere Mitbewerber schon und wir wussten sofort, okay, die meinen es ernst, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Und dann gab es halt welche, die hatten überhaupt keine Ahnung. Dann haben wir sofort gewusst, okay, da müssen wir jetzt nicht zu viel Energie investieren. Die sind noch nicht so weit im Prozess.
Also da habt ihr da wirklich auch diese Taktik gewählt. Hast du diese Learnings schon vorher gemacht in Finanzierungsrunden oder wo hast du dir das angeeignet?
Du, also wir haben davor eine Runde gemacht, aber es war mit Angel, das ist eine ganz andere Dynamik auch. Sehr viel einfach im Gespräch mit anderen Founders. Da geht's wiederum auf den Tipp von ganz Anfang zurück, so wirklich in Relationships investieren. Dann kommst du auch zu den echten Stories, also dann kommst du auch wirklich an die Leute ran, die dir sagen, hey, mach das so. Und grundsätzlich bin ich kein Fan von super taktisch agieren, aber in so einem Fundraising-Prozess, wo man nur so wenig Zeit hat und die Stakes relativ hoch sind und es wirklich auch um was geht, finde ich super, wenn man wirklich so taktischen Advice hat, den man auch umsetzen kann. Und das war zum Beispiel einer davon, der war Gold wert. Oder auch zum Beispiel, dass wir gesagt haben, hey, 2 Wochen noch nicht länger. Auf das wäre ich alleine nie kommen, das hat mir irgendwie erzählt. Und dann haben wir gedacht, ha, interesting, weiß ich nicht, ob man das so machen kann. Aber dann haben wir es so gemacht und es hat perfekt funktioniert. Ja, also dieser Tactical Advice ist tatsächlich cool.
Bei euch ist es definitiv aufgegangen. Ihr habt die Runde geclosed. Gratulation nochmal dazu.
Danke.
Du hast jetzt auch darüber gesprochen, dieses Aufwärmen der Investoren, ja, und diese Taktik. Funktioniert das in den USA gleich wie in Europa? Wird das auch in Österreich funktionieren? Ist das quasi eine universelle Logik, die man anwenden kann im Fundraising? Oder gibt es da doch vielleicht Spezifika, worauf man achten muss?
Also ich glaube, du suchst ja den Markt selber aus, in dem man spielt. Und wenn man sich in einen Markt reingibt, wo die Supply- und Demand-Seite nicht ausbalanciert ist, sprich, wenn man, ich kenne jetzt den österreichischen VC-Markt gar nicht, aber wenn es jetzt da vielleicht nur 5 VCs gibt und man nur an diese 5 VCs pitcht, dann hast du automatisch schon eine Situation gegeben, wo es natürlich schwierig ist, gute Dynamik aus Founder-Sicht zu haben. Das heißt, ich würde halt so drüber nachdenken, zu sagen, okay, warum ist man dann überhaupt auf Österreich als Markt limitiert? Und wenn es ein österreichischer VC sein könnte, also hätte ich jetzt ein Startup in Wien, wäre es natürlich cool, wenn der VC auch in Wien sein könnte, weil da hat man irgendwie näher und kulturelle und so weiter. Mhm. Aber ich würde nicht von vornherein das so definieren, weil dann hast du wahrscheinlich einfach nicht genug Auswahl. Also ich würde vielleicht größer denken und sagen, okay, wie kann man sich als Unternehmen positionieren und auch in Deutschland oder europaweit denken? Das würde mir dazu einfallen. Aber wie gesagt, ich kenne leider den österreichischen Markt der letzten 10 Jahre gar nicht.
Ja, und Europa ist wahrscheinlich da auch ein bisschen fragmentierter, ein bisschen kleinteiliger im Vergleich zu den USA.
Mhm. Ja, wir wollen natürlich auch über
eure Zukunftspläne sprechen. Ihr habt jetzt die Runde geclosed, ihr habt auch schon einige Ankündigungen gemacht. Welche konkreten Ziele habt ihr jetzt mit Mango Mint an diese 13 Millionen US-Dollar geknüpft?
Ja, also wir sind auf einem sehr starken Wachstumskurs. Wir werden wahrscheinlich irgendwann in den nächsten 12 Monaten die 10 Millionen ERR knacken. Und das ist halt ein Meilenstein, der, glaube ich, wichtig ist, um wirklich immer so Initial Scale zu erreichen und zu sagen, okay, da kannst du dann drauf aufbauen. Ganz langfristig gesehen ist unser Ziel, dass wir in allen Märkten, wo wir drinnen sind, die Nummer 1 werden in Salon- und Spa-Software für Salons und Spas mit 5 und mehr Mitarbeitern. Das ist so die Category. Und bis dorthin ist sicher ein langer Weg, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein tolles Team aufbauen, auch weiterhin wirklich tolle Leute reinbringen. Deswegen auch so der Aufruf von vorher, wenn es da jemanden gibt, der Interesse hat, bitte melden. Ich glaube, am Ende des Tages, jedes Startup steht und fällt mit der Qualität der Leute, der Drive, dem Skillset und so weiter. Und wenn uns das gelingt, da wirklich ein tolles Team weiterhin aufzubauen, dann bin ich guter Dinge, dass uns das auch gelingen wird, den Erfolg am Markt zu sehen. Wird sicher noch eine lange Journey sein, also wird sicher noch viele, viele Jahre dauern, bis wir dorthin kommen, wo wir sein wollen, im besten Fall. Aber ja, wir sind schwer motiviert.
Mhm. Da sind wir natürlich auch gespannt als Broadcasten, was eure nächsten Wachstumsschritte sind und berichten da natürlich auch drüber. Vielleicht noch abschließend, kannst du uns so einen Einblick geben, was machst du in Los Angeles oder in Silicon Valley auch so neben deiner Tätigkeit als Gründer? Wie schaffst du auch quasi auch ein bisschen Abstand manchmal zu diesem stressigen Businessleben? Kannst du uns da einen Einblick geben?
Also wenn es meine Frau oder Freunde fragen würde, sie würden sagen, du schaffst es nicht. Also tatsächlich, also ich habe schon einige Hobbys, von Tennis bis zu Hiking, bis vor einem Jahr noch Motorradfahren. Nur die Realität ist halt schon die, wenn du etwas machen willst, das irgendwie außergewöhnlich ist, dann braucht es schon vollen Einsatz. Und ich glaube, bei uns ist es schon so, dass wir alle 150% geben. Und dadurch bleibt halt tatsächlich nicht viel Zeit übrig für andere Sachen nebenbei. Und das ist auch okay so. Also ich bin keiner, der irgendwie sagt, oh, ich muss irgendwie Work-Life-Balance und so weiter haben. Es kommt später, momentan Vollgas. Und vielleicht in ein paar Jahren kann sich das dann ändern, aber momentan ist alles nur Business.
Ja, Business und Vollgas geben, da bleiben wir natürlich auch dran und sind gespannt, was sich da auch tut. Danke vielmals, Daniel, dass du uns da wirklich sehr, sehr spannende Einblicke gegeben hast, vor allem auch in Bezug auf die Series A-Runde, wie ihr da geraced habt, vor allem auch, was sich da tut in Amerika und wo da eventuell auch Unterschiede zwischen USA und Europa auch liegen. Wir wünschen dir und deinem Team viel Erfolg und danken euch jetzt fürs Zuhören. Seid das nächste Mal wieder mit dabei beim Podcast.